Guten Morgen, alle ihr, die ihr hier seid, alle, die im Livestream mitschauen. Ich grüße euch ganz herzlich. Frieden mit Gott. Ich lese gerade ein Buch von Tobias Haberl, Unter Heiden. Das war kürzlich auf der Spiegel-Bestsellerliste. Tobias Haberl ist ein Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und hat ein Buch geschrieben mit dem Untertitel »Warum ich trotzdem Christ bleibe«. Sehr interessant zu lesen. Es ist ein Plädoyer für das Christentum und warum er glaubt. Er ist katholisch und ich möchte euch einen kurzen Abschnitt vorlesen. Er erwähnt ja ganz kurz, dass er mit Angstattacken zu kämpfen hat. Er beschreibt es nicht, aber offensichtlich ist es so. Und dann sagt er, manchmal ist die Angst so groß, dass ich niemanden sprechen möchte. Dann gehe ich nicht ans Telefon, checke nicht meine Mails, gehe nicht aus. Es sind die Momente, in denen ich mich an einem Dienstagnachmittag in eine Kirche setze. Nicht um meine Angst zu verdrängen, sondern um sie genauer anzuschauen, weil ich weiß, dass nur dann göttlicher Trost überhaupt zu mir durchdringen kann. Meistens bleibe ich nur ein paar Minuten, schalte mein Handy auf lautlos, sauge die steinernde Kühle und die letzten Weihrauchreste ein und kann nicht fassen, dass sich an niemand nach dieser Pracht, nach dieser Stille sehnt. Wenn ich Glück habe, spielt jemand Orgel, dann bleibe ich länger. Es gibt wenig Schöneres als ein privates Orgelkonzert. Fast immer werfe ich 50 Cent in den Opferstock, zünde eine Kerze an, spreche ein Gebet, betrachte ein Gemälde oder eine Heiligenstatue. Und wenn ich Minuten später blinzelnd ins Freie trete, hat sich meist nicht viel verändert. Der Tag ist immer noch warm und wolkenlos und auch die Angst ist immer noch da. Und ich weiß auch immer noch keinen Weg an ihr vorbei. Aber ich weiß einen Weg durch sie hindurch. Frieden mit Gott. Wie hörst du diesen Satz? Versöhnt sein mit Gott. Das ist so die klassische protestantische Antwort. Dahinter steht die Erfahrung, dass uns und Gott was trennt und dass wir nicht gut genug, nicht heilig genug sind für Gott, dass Gott uns vielleicht strafen könnte und wir uns mit ihm versöhnen müssen. Oder Frieden mit Gott. Habe ich eigentlich Frieden mit diesem Gott? Also mit diesem Gott, der das zulässt, was ich oder andere erleben. Kann ich einen Gott, so wie ich ihn erlebe oder so wie ich die Welt erlebe, akzeptieren? Kann ich an diesen Gott glauben, der so etwas zulässt? Oder dritte Möglichkeit, Frieden mit Gott. Ich habe Frieden mit meinem Leben und mit mir selbst durch Gott. Ich bin mit mir und mit meinem Leben, seinen Chancen und seinen Grenzen und seinen Enttäuschungen versöhnt. Und ich lebe in diesem Leben, so wie es für mich ist, in und durch Gottes Hilfe. Das war so der Friede, den Tobias Haberl beschrieben hat. Also man kann nicht das eine gegen das andere ausspielen. Frieden mit Gott, das meint alles, alle drei Aspekte. Mein Weltbild, mein Gottesbild, mein Selbstbild. Frieden mit Gott ist allumfassend, so wie das Wort Shalom allumfassend ist. Das bedeutet nicht nur Frieden, es bedeutet Ganzheit, es bedeutet Heilsein, es bedeutet Wohlsein. Unser Text spricht heute von diesem umfassenden Frieden mit Gott, in Gott und durch Gott. Und ich lese den Predigtext, ich habe ihn ein bisschen gekürzt übrigens, 1-9. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung und Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt aber kaum jemand um eines gerechten Willens, um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerettet worden sind. Frieden mit Gott. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott ist heilig, rein, gerecht, purer Glanz, reines Licht, alles durchdringende Herrlichkeit. Nein, kein Lebewesen kann in seiner Gegenwart bestehen, die das nicht sind. So wie ein Glas Wasser in ein loderndes Feuer geschüttet, einfach nur verdampft und sich auflöst. So verschwindet alles in Gottes Herrlichkeit, was nicht Licht, was nicht rein und was nicht heilig ist. In der Bibel finden sich viele Belege dafür. Menschen, die im Erdboden versinken, weil sie rebellieren. Menschen, die tot umfallen, weil sie die Bundeslade festhalten und sie das nicht dürfen. Und der Hohepriester darf nur einmal im Jahr in das Allerheiligste des Tempels. Und vorher wurden Opfer dargebracht und Reinigungsrituale und Bäder und so weiter durchgeführt, um Reinheit und Heiligkeit wenigstens für einen Augenblick überzuziehen. Der Priester wird nicht heilig und rein, weil er sich wäscht und weil er ein Opfer macht. Aber so wie das in der Bibel formuliert ist, seine Sünde wird bedeckt. Er zieht sich Heiligkeit über und das hilft ihm für einen Augenblick in der Heiligkeit Gottes zu bestehen. Gott ist heilig und nein, niemals könnten wir uns zu ihm nähern, ohne dass in seinem Glanz seine Herrlichkeit unsere ganze Bedürftigkeit und Verlorenheit und Gebrochenheit sichtbar würde. Und wir nicht überleben könnten. Es sei denn, er selbst würde uns zuvor heiligen, reinigen und gerecht machen. Und weil wir nicht in Gottes Gegenwart können, wird Gott Mensch, um in seiner Gegenwart zu bestehen. Das Wort wurde Fleisch, Gott wurde Mensch. Und wir sahen seine Herrlichkeit, sagt Johannes der Jünger. Das Licht kam in die Finsternis. Licht stärker als die Dunkelheit. Leben stärker als der Tod. Liebe stärker als die Schuld. Und in Jesu Licht werden wir selbst zum Licht. In seinem Leben bekommen wir ewiges Leben. In seiner Liebe werden unsere Verlorenheit und Gebrochenheit erlöst und geheilt. Und wir werden selbst heilig, rein und makellos. Das ist ein Wunder. Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht? Das ist ein Wunder. Du bist heilig, rein und makellos. Durch den Glauben. Das ist die Gnade. Das ist das Geschenk. Wir haben Gemeinschaft mit Gott. Und eines Tages werden wir in seiner Herrlichkeit stehen, in seiner ganzen Herrlichkeit. Und werden darin leben, weil Gott seine Herrlichkeit mit uns teilt. Durch Jesus Christus haben wir Frieden mit Gott. Jesus ist der Weg. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Ja, das ist so die Luthersprache, ne? Durch sein Blut gerecht gemacht. Warum sprechen wir immer von dem Blut von Jesus? Das kommt aus der Geschichte des Volkes Israel. Ganz am Anfang ihrer Geschichte waren die versklavt. Sie waren Sklaven in Ägypten und Gott hörte dann ihre Schreie, er sah ihre Tränen und er entschloss einzugreifen, sie zu befreien und sie in ein Land zu schicken, wo sie frei und selbstständig sein können. Mose, der Prophet, verhandelte im Auftrag von Gott mit dem Pharao, der sich aber weigerte, sie gehen zu lassen. Dieser Pharao opferte lieber die Menschen seines eigenen Volkes, als dass er die Israeliten aus der Gefangenschaft freilassen würde. Und zum Schluss sendet Gott einen Engel, der alle Erstgeborenen in Ägypten das Leben nimmt, Menschen und Tier. Und dieser Engel geht in jedes Haus und viele Menschen, Kinder, müssen sterben, weil der Pharao von seiner angeblichen Macht und seinem realen Hass auf das jüdische Volk besessen war. Aber am Haus der Israeliten ging der Engel vorbei. Denn diese hatten den Auftrag bekommen, ein Lamm zu schlachten und das Blut dieses Lammes an die Türpfosten außen zu streichen. Das Blut des Lammes rettete ihnen und ihren Kindern das Leben. Und als Jesus am Kreuz starb und sein Blut vergoss, passiert das Gleiche. Sein Blut stellvertretend ist sozusagen an den Türpfosten unseres Herzens gestrichen. Der Todesengel muss vorbeigehen. Sein Blut rettet uns. Jesus ist das Leben. In ihm und durch ihn werden auch wir den Tod überwinden und ewiges Leben haben. Er starb und wurde auferweckt und er lebt. Und so ist sein Blut zum Symbol des ewigen Lebens geworden, an dem wir jetzt schon teilhaben, durch die Gabe des Heiligen Geistes. Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Was für ein schöner Satz. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Sie erfüllt dein Herz, dein Denken. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Und dieses neue Leben, dieses ewige Leben in Gott und mit Gott beginnt jetzt, hier. Reich Gottes ist in dir. Und wenn wir an Jesus glauben, unser Herz ihm öffnen, ist Gott gegenwärtig in uns. Ob uns das bewusst ist, ob wir ihn spüren oder fühlen, spielt da keine Rolle. Nicht dein Gefühl, ob der Gegenwart Gottes ist die Wahrheit, sondern Gottes Wort ist die Wahrheit. Nicht dein Gefühl ist die Wahrheit, sondern Gottes Wort, seine Verheißung ist die Wahrheit. Gott ist da, in uns, um uns, gegenwärtig. Vielleicht habt ihr von Karl Valentin diesen berühmten Ausspruch schon mal gehört. Heute werde ich mich besuchen. Ich hoffe, ich bin zu Hause. Da ist eine tiefe Wahrheit dahinter. Wenn Gottes Liebe ausgegossen ist in unserem Herzen und Gott in dir, in mir wohnt, hat er sich dein Herz als Ort der Begegnung, als sein Zuhause, als seine Wohnung ausgesucht. Du selber. Und wie oft bist du bei dir in deinem Herzen zu Hause? Da, wo Gott dir begegnen will, hast du Zeiten der Ruhe, des Gebets, der Meditation, damit diese Liebe Gottes, die in deinem Herzen wohnt, mehr und mehr dein Denken und dein Wissen durchdringen kann? Diese Hoffnung ist mehr als ein frommer Wunsch. Sie ist Realität. Und eines Tages werden wir seine Herrlichkeit sehen und ganz und gar von dieser Herrlichkeit umgeben und erfüllt sein. Da, es gibt so dieses Bild von diesem neuen Jerusalem, dieser neuen Welt, die so dieses Metapher für, ja, wie wir zusammen mit Gott leben ist. Und in diesem Bild heißt es auch versinnbildlicht, es wird keine Sonne mehr geben und keinen Mond, denn Gott wird ihr Licht sein und es wird keine Schatten mehr geben. Ganz und gar in Gottes Gegenwart leben, in ihm sein und er in uns. Das ist unsere Hoffnung. Und diese Hoffnung ist nicht trügerisch, sondern sie ist fest und wahr und beständig. Und darum lasst uns daran festhalten, auch in Zeiten und gerade in Zeiten, wenn es dir schwerfällt zu glauben. Zeiten der Bedrängnisse, wie Luther das hier ausdrückt. Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Ich lese das mal aus der Übersetzung der Basisbibel. Und wir dürfen stolz sein auf die sichere Hoffnung, zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Aber nicht nur das, wir dürfen auch auf das stolz sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Denn wir wissen, dass Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren. Die Bewährung lehrt, zu hoffen. Aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött. Das ist ein herausfordernder Text. Ich weiß, dass einige von euch gerade wirklich durch schwierige Zeiten gehen, Leid erleben, Bedrängnisse erfahren. Und wenn ich nun zu euch sagen würde, seid stolz darauf, was du gerade gegenwärtig erleben musst, wäre das ganz und gar nicht liebevoll und sensibel. Es wäre zynisch. Um diesen Text zu verstehen, muss man den Kontext kennen. Paulus schreibt diesen Brief an eine Gemeinde in Rom, an die Gemeinde in Rom. Rom, Hauptstadt des Römischen Reiches, Zentrum des Kaiserkultes, Wohnsitz der römischen Götter. Und zur Zeit, als Paulus diesen Brief schrieb, war Nero Kaiser. Nero, der die Stadt dann in Feuer gesetzt hat und die Christen dafür verantwortlich gemacht hat. Auch wenn diese Verfolgung der Christen unter Nero wahrscheinlich noch nicht stattgefunden hat, als der Brief geschrieben wurde, war die Stimmung eher gegen Christen und besonders gegen Juden. Die wurden schon von Neros Vorgänger aus Rom vertrieben, hatten kein Aufenthaltsrecht mehr im Römischen Reich. Und das betraf natürlich auch die christliche Gemeinde, die aus jüdischen Menschen und nichtjüdischen Menschen bestand. Also auch dort, diese jüdischen Menschen mussten fliehen. Und wir kennen das, die Apostelin Priscilla mit ihrem Ehemann Aquila befanden sich auch darunter. Sie mussten die Stadt verlassen, sind nach Korinth und haben dort mit Paulus die Gemeinde geleitet. Bedrängnis im Sinne von Verfolgung, also so wie viele Christen das auch heute erleben in der Welt, ist immer noch schlimm und bedrückend und schrecklich. Aber tatsächlich nicht etwas, das meine Person und meinen Glauben in Frage stellen muss. Es ist der Weg der Jesus-Nachfolge und nicht etwas, das uns überraschen oder beängstigen sollte. Das sage ich jetzt natürlich als jemand, der in einem Land lebt, in dem wir eine lange christliche Tradition haben und Verfolgung so noch nie erlebt haben. Aber das heißt nicht, dass sich das nicht ändern könnte oder dass wir an Orte gehen, wo das der Fall ist. Und ich bete natürlich, sollte ich mal in so einer Situation sein, dass ich mich bewähre, so wie Paulus das schreibt. Ja, und dann kann man stolz sein vielleicht, wobei Stolz auch ein schwieriges Wort ist. Aber die Bedrängnis an sich, und zwar jede Art von Bedrängnis und Anfechtung, findet auch in diesen Sätzen Resonanz. Bedrängnis, das ist Krankheit, Verlust, Gefahr, jede Art von Problemen und Schwierigkeit. Und Bedrängnis führt zu Geduld, Geduld zur Bewährung, Bewährung zu einer Hoffnung, die uns durchträgt. Das alles in der Kraft dieser Liebe Gottes, die in unser Herz ausgedrückt ist. Geduld meint hier die Fähigkeit, Belastung und Bedrohung auszuhalten. Nicht davonzulaufen, sondern wörtlich unter dieser Last bleiben. Manchmal haben wir keine Wahl, dann müssen wir das aushalten. Aber wir alle kennen so diesen Reflex, dass wir raus wollen aus so Situationen, dass wir uns entfernen wollen, dass wir uns von Menschen trennen wollen, dass wir uns Gesundheit wünschen. Geduld heißt, sich zu entscheiden und es anzunehmen, die Last anzunehmen, mein Schicksal anzunehmen, mich mit meinem Leben zu versöhnen. Und zwar nicht in der Haltung eines Opfers und jammern und verbittert werden, sondern selbst in ausweglosen Situationen sich ganz in die Hände Gottes werfen, ihm vertrauen, sich ihm überlassen und wissen, dass Gott da ist und mich hindurchträgt. Und tun, was man tun kann in dieser Situation. Ein freundliches Wort, eine kleine Hilfe. Und wenn Beten das Einzige ist, was ich tun kann, dann ist Beten genug. Bewährung meint hier, mein Verhalten zeigt Gottes Wirken in mir und durch mich. Man könnte es fast wie Beweis, ein Nachweis, dass Gott in mir wirkt. So könnte man das übersetzen. In meinem Verhalten, trotz der Schwierigkeiten, wird diese Liebe, die Gott in mir ausgegossen hat, wirksam in mir, in meiner Umwelt. Statt Wutanfälle, Liebe. Statt Verzweiflung, Glaube. Statt Jammern und Klagen, Hoffnung. Und ich meine das nicht als Herausforderung, obwohl es so klingt und manchmal auch herausfordernd ist. Und wir sind alle auf dem Weg und lernen und wir versagen und können wieder von vorne anfangen. Aber ich meine das eigentlich viel, viel mehr als Ermutigung und Entlastung und Befreiung. Lass deine Sorgen los. Lass deine Scham los. Lass deinen Ärger los. Lass deine Ängste los. Gib sie Gott ab. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Bei Gott gibt es keine hoffnungslose Lage. Kein unmöglich. Immer ist ein Neuanfang möglich. Immer ist ein Wunder möglich. Ich möchte euch die Geschichte von Safari erzählen, ein Kongolese, Bruder Safari. Er ist in der Demokratischen Republik Kongo in einer christlichen Familie aufgewachsen. Im Jahr 2000 überfielen Milizen seine Familie. 10 Menschen starben und darunter auch seine Eltern. Er selbst wurde gefoltert, überlebte das Massaker aber und kam 2008 nach Uganda in ein Flüchtlingsheim. Hoffnungslos und traumatisiert von diesen ganzen Stammeskonflikten. Im Lager, das Einzige, was ihm blieb, war Gebet. Und so schlug er 2 Freunden vor, mit ihm täglich 1 Stunde Bibel zu lesen und zu beten. Aus 3 wurden 20. Und nach 9 Monaten waren sie über 70 Menschen in diesem Flüchtlingsheim. 2009 gründeten sie eine Gemeinde. Und in diesem Jahr, 2009, begegnete er einem Mann, der an der Ermordung seiner Familie beteiligt war. Dieser Mann war heimatlos und unerkannt. Und in Safari beginnt ein Kampf. Da ist dieser Mann in seiner Gegenwart, was soll er tun? Und er erinnert sich daran, dass Gott sagt, wir sollen vergeben und sollen unsere Feinde lieben. Und dann, ich habe das hier aus einem Heftchen, Missionsheftchen, schreibt er, Ich nahm ihn in mein eigenes Haus auf. 3 Jahre lang. Gott wirkte. Der Mann tat Buße und ist heute ein Gemeindeleiter in Malawi. 2022 rief mich Gott zurück in den Kongo, um eine neue Generation von Friedensbotschaftern zu fördern. Meine Familie und ich zogen nach Lubumbashi und begannen einen neuen Dienst. Heute betreuen wir 65 Kinder, die ihre Eltern im Krieg verloren haben. Wir wohnen in einem Haus, das noch nicht fertiggestellt ist. Unsere Kinder müssen oft 12 Kilometer zu Fuß zur Schule in Kawama gehen. Über 100.000 Kinder leben im Kongo ohne Eltern. 6,9 Millionen Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht. Doch im Vertrauen auf Gott gehen wir weiter, um den Menschen von der Hoffnung zu erzählen, die nur Jesus geben kann. Wir wissen, dass Bedrängnis Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung bringt. Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden. Gott führt uns nicht an den Schwierigkeiten und Problemen vorbei, so wie Tobias Haberl gesagt hat. Aber mit ihm gibt es einen Weg hindurch, hindurch durch diese Schwierigkeiten. Und ich möchte diese Predigt schließen mit einem Wort, das Paulus in Römer 8 geschrieben hat, als er diese ganze Kapitel, dieses ganze Thema abgeschlossen hat. In Römer 8, Vers 31 sagt Paulus: Wenn Gott für uns ist, wer kann sich dann noch gegen uns stellen? Wer kann uns da noch verurteilen? Schließlich tritt doch Christus Jesus für uns ein, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt wurde und an der rechten Seite Gottes sitzt. Ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod und nicht das Leben. Keine Engel und keine weltlichen Mächte, nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges, auch keine andere gottfeindliche Kraft, nichts Über- oder Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von all dem kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns diese Liebe geschenkt. Amen.